Ozamt ist, Folge 4. Auch diese Folge wird gesponsert von Polana. Ob ihr es glaubt oder nicht, mein VW-Bus fährt wieder. Er wurde repariert, das Problem wurde gefunden. Und somit haben wir es heute geschafft, nach Dasing zu fahren. Das liegt in der Nähe von Augsburg in Bayern, circa eine Stunde weit weg von München. Denn hier hat eine ganz wichtige Firma ihren Sitz. Ohne diese Firma würden die Zelte so nicht stehen, wie sie stehen. Denn Jahr für Jahr sorgt ihr dafür, mit eurem riesen Team, dass die Zelte rechtzeitig aufgebaut werden und rechtzeitig abgebaut werden. Zudem lagert ihr auch alle Zelte, fast alle Zelte, dazu vielleicht gleich mehr. Und es ist wirklich jedes Jahr eine Wahnsinnsleistung. Ich bin ja auch wirklich, wenn sich's ausgeht, jeden Tag beim Aufbau dabei. Und die Fortschritte zu sehen, die ihr da macht, das ist wirklich Wahnsinn. Aber bevor wir dazu kommen, springe ich kurz zum anderen Gast rüber. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie ich dich vorstellen soll. Meiner Meinung nach hast du ganz, ganz verschiedene Aufgaben. Und du bist für uns, das weiß ich, eine sehr, 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 sehr wichtige Person. Denn ohne dich würde vieles auch nicht so laufen. Du bist beim Aufbau jeden Tag dabei, während der Wiesen jeden Tag dabei, beim Abbau jeden Tag dabei. Wenn es Probleme gibt, löst du die. Du sorgst dafür, dass alle Arbeiten Hand in Hand übergehen, dass alles am Ende so steht, wie es stehen soll. Da magst du dann bestimmt dann auch selber erzählen, was genau deine Aufgaben sind. Deswegen bin ich dafür, dass ihr euch kurz vorstellt, wie bei jeder Folge.
Ja, hallo, ich bin der Thomas Knitschke, bin junge 50 Jahre alt. Also es wäre eigentlich ein Prämienjahr gewesen dieses Jahr mit Halligalli, aber es sollte nicht sein. Corona ist dazwischen gekommen. Bin für den Aufbau insbesondere vom Paulaner-Festzelt zuständig. Kümmere mich auch um einige andere Zelte, besonders in planerischer Hinsicht, und habe eigentlich um die Zeit jedes Jahr gar keine Zeit.
Ja, wahrscheinlich wie wir alle. Du auch wahrscheinlich?
Ich auch wahrscheinlich. Ich bin Toni Plätscher, bin von der Zimmerei Plätscher. Wir sind ein Familienunternehmen, haben die ganze Wiesenzelte bei uns eingelagert. Ich mache die ganze Logistik für die ganzen Zelte, dass jeder Vorarbeiter sein richtiges Material bekommt und dass die Wiesen zügig aufgebaut wird.
Das heißt, ihr habt beide mit die wichtigsten Aufgaben, weil ohne euch würden die Zelte so nicht stehen, wo man dann feiern könnte.
So in der Art ist es, ja.
Wobei wir auch nur natürlich ein kleines Zahnrad von den vielen Zahnrädern sind, weil die Wiesen ist natürlich ein...
Ja. Das muss alles Hand in Hand laufen, genau. Wie eine Familie, richtig. Sonst wird es nicht fertig und sonst...
Verständlich, jeder muss seine Arbeit dazu beitragen.
Und das, der Toni hat jetzt eigentlich auch genau das Richtige gesagt, Familie. Das ist nämlich eigentlich, finde ich, das große Stichwort auf der Wiesn. Das ist nämlich wie eine Familie. Man sieht sich einmal im Jahr, einmal oft im unterm Jahr ja gar nicht.
Natürlich heuer durch diese Corona-Geschichte wird halt das Zollzahlgebinde brutal unterbrochen.
Total. Weil ihr seht euch ja jeden Tag dann eigentlich auf der Wiesn.
Wir haben uns früher jeden Tag gesehen, ab der Früh.
Und dafür dieses
Jahr. Oder abends ist meistens Thomas dabei, kommen nur kurz und hat was besprochen.
Ja.
Und haben es nachgeschaut.
Genau.
Aber das fällt heuer alles weg.
Es ist ja gut, dass wir heute zusammensitzen, dass ihr euch heute mal seht.
Genau. Also für uns ist ja die Wiesn eigentlich fast so ein bisschen wie für Paare, die dann im Urlaub Stress kriegen. Weil wir haben ja dann quasi, sage ich mal, 3 Monate sind wir Dauer zusammen, so wie ein altes Ehepaar, das eigentlich nur einmal im Jahr in Urlaub fährt und sich sonst gar nicht sieht.
Ja. Und so ist die ganze Wiesn.
Und das müssen wir dann aushalten, 3 Monate lang.
Zwei bis drei Monate dauert dieses Stress.
Aber wie ihr seht, ihr habt euch noch nie gestritten, sonst würdet ihr wahrscheinlich nie sitzen. Also es läuft.
Bestens immer auseinander gekämpft.
Sehr gut. Genau. Vielleicht wollt ihr mal erzählen, wie ihr überhaupt zur Wiesn gekommen seid, also wie ihr da angefangen zu arbeiten, wie das dazu gekommen ist.
Also unsere Familie ist nach dem Krieg bei der Firma Deuter angefangen als Subunternehmer. Wir waren für die Firma Deuter bis 1998 Subunternehmer. Von 1998 auf 1999 hat uns der Dr. Kaiser Eichberg von Spaten zum ersten Mal die Chance gegeben, ein neues Zelt zu planen. Das haben wir dann den Zuschlag bekommen vom Herrn Dr. Kaiser Eichberg und haben dann 1999 das neue Löwenbräu gebaut. Bei uns in Dasing in der Firma.
Also das war euer erstes Zelt?
Das war unser erstes Zelt.
Seid ihr ja relativ schnell gewachsen. Ihr baut jetzt fast alle Zelte auf.
Wir haben vor knappe 5 Jahren am 1. April die Firma Deuter übernommen und machen bis dato fast bis auf 2 Großzelte alle Zelte auf der Wiesn.
Okay, darfst du sagen, welche das sind oder ist das ein Geheimnis?
Die zwei Zelte sind, wo wir nicht aufbauen, ist das Käferzelt und das Augustinerzelt.
Ja, das wäre dann 13 von 15. Sehr genau. Gut. Genau. Und du, Thomas?
Ja, wie bin ich zur Wiesn gekommen? Ich bin natürlich immer schon auf der Wiesn gewesen als Kind, ist ja eh klar, als Münchner ist das so. Beruflich habe ich das erste Mal 1995 mit der Wiesn zu tun gehabt. Da bin ich von der Paulaner Brauerei damals hingeschickt worden, um die Verträge anzuschauen, um den Aufbau zu dokumentieren, wie, was, wo, um ja, die Sachen ein bisschen zu entschlacken, sage ich jetzt mal. Dann gab es eine große Pause nach den 2 Jahren, dann war meine Arbeit eigentlich getan und 2003 hat mich die Wiesn dann wieder ereilt.
Gut.
Da war eigentlich der Zeitpunkt, wo, ja, wo die Familie Pongratz, nämlich wo klar war, dass sie die neuen Wiesnwirte im Paulaner festzelt werden, damals noch Swinzerfiendl. Und das war dann das erste Schnupperjahr bei Kleidmeiers. Und ja, von da ab ist dann erst der Aufbau war dann 2004. Ja, und dann ging es dahin.
Und seitdem bist du bei uns.
Und seitdem bin ich.
Größtenteils. Aber du machst ja auch andere Zelte.
Ich mache auch andere Zelte, ja, genau. Also insbesondere eben die Planungen, Fluchtwegplanungen und so weiter, die sind, ja, müssen ja eben jedes Jahr angepasst werden. Jeder oder viele meinen, die Wiesn ist immer das Gleiche.
Nein, ändert sich das ganze Jahr, ändert sich das.
Ganz genau so ist es. Also es ist so, die Wiesn ist tatsächlich für uns ein Fulltime-Job. Also ich habe wirklich das ganze Jahr mit der Wiesn zu tun.
Ja, wenn die Wiesn aus ist, ist für uns die neue Wiesn.
Genau.
So nach der Wiesn ist vor der Wiesn, genau, das ist so der Spruch.
Dazu muss man wissen, man muss seine Bewerbung ja bis zum 31.12. bereits abgegeben haben.
Fürs nächste Jahr.
Fürs nächste Jahr, genau. Richtig. Und das bedeutet, alle Änderungen müssen eigentlich in der Zeit dann laufen.
Auf Papier sein.
Das heißt, nach der Wiesn, die ersten Zelte sind noch gar nicht richtig weg von der Wiesn.
Ja, ja, geht es eigentlich schon wieder los für die neue Wiesn.
Wann sind denn die Zelte weg? Also die Wiesn geht ja bis Anfang Oktober meistens.
Wir sind circa weg zwischen 10. und 15. November.
Genau, dann haben wir 1,5 Monate und dann geht schon das neue Jahr los. Genau.
Ja gut, da sind wir von der Wiesn weg. Ja. Dann dauert es hier noch knappe 1,5 bis 2 Wochen, bis hier im Lager alles unter Dach und Fach ist. Es ist relativ sehr viel einzulagern, weil wir ca. 1.000 LKWs umschlagen.
Genau, man muss ja sagen, ihr lagert ja alle 13 hier bei euch im Gelände ein. Heißt, wir stehen da auch aktuell. Es ist ein Riesenplatz, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und es ist feinsäuberlich sortiert, alles nach Zelt natürlich.
Das muss auch so sein, weil so wie es eingelagert ist, kommt es auch nächstes Jahr wieder raus. Und darum ist die Einlagerung sehr wichtig. Das ist noch wichtiger wie der Abbau.
Wann genau startet ihr denn mit dem Aufbau?
Wir starten mit dem Aufbau, also das heißt, wir halten heuer am ca. 6.7. glaube ich, wäre der Startschuss gewesen, auf die Wiesn aufzubauen. Wir haben hier Vorlaufzeit hier im Lager oder bei uns im Betrieb zwischen 2 und 3 Wochen, wo wir Zelte rausfahren bzw. auch auf Aufleger verladen. Wir haben hier im Freibereich, circa, wenn wir auf die Wiesn am 6. Juli fahren, ca. 20 bis 25 Aufleger vorgeladen. Wir fahren da im Zeitfenster mit 10 LKWs pro Tag, wo zwischen 3 und 4 Mal fahren.
Wow.
Also hier wird schon in den ersten 2 Wochen eine Masse umgesetzt von 300 LKWs, dass die Wiesn richtig stattfindet, dass
Material
alle Leute
ist,
richtig arbeiten können. Es sind hier 4 bis 5 Leute tätig. Und wir haben hier im Lager auch so ca. 380 Container stehen, Überseecontainer, wo im meisten Anteil hat zum Fahren, weil die Container müssen ja wieder von der Wiesn weg. Es sind insgesamt, wo wir Container auf die Theresienwiese fahren und zu uns zurückfahren wieder, sind es ca. 600 LKWs.
Genau, und da muss man wissen, die Container sind ja eigentlich im Grunde Kleininventarien.
Bisschen Kleinkabel, genau. Glühbirnen und Dekoration.
Und Möbel auch
und dergleichen. Bestuhlungsteile.
Und auch eben Bestuhlungen werden auch noch extern angeliefert. Da ist ja nur ein Teil eingeliefert. Also das
kommt darauf an, wie es Teil, wie es beim Zelt ist. So wie bei, weil wenn Klappgarnituren kommen, die kommen ja zu 95% oder zu 98% jedes Jahr neu.
Genau.
Und gewisse Zelte haben ja eine Grundbestuhlung, wo nur immer erneuert wird.
Genau, zum Beispiel Sonderbestuhlungen.
Das Weinzelt hat eine Sonderbestuhlung.
Klar, das
sind lauter Einzelteile, die werden alle zerlegt und werden wieder an Ort und Stelle wieder aufgebaut.
Aber ist das so, dass ihr ein bestimmtes Zelt zuerst auf die Wiesn bringt? Habt ihr da eine Reihenfolge oder bringt ihr alle
Na klar, gibt es ein erstes.
Nein, so ist es nicht. Nein,
wir haben jetzt müsst ihr das Schmunzeln vom Toni sehen.
Nein, wir haben vor 2 Jahren haben wir doch eine Woche früher anfangen dürfen. Da haben wir doch 4 oder 5 Zelte vorab angeliefert, die wir aufgebaut haben. Mhm. Im Sonderfall ist das, wenn ein neues Zelt kommt, dass das natürlich einen Vorrang hat. Mit der Anlieferung und das darf man dann am 1. Juli meistens schon anfangen mit Absprache von den Herren von der Stadt. Aber so wird das alles Zeitraffer angeliefert und ab 15. August, circa 16. August, werden die Kleinzelte angeliefert.
Genau, da muss man ja erklären, magst du es erklären, dass die großen Zelte zuerst?
Ja, genau. Also es gibt eben große Festhallen, heißen die sozusagen korrekt ausgesprochen. Ja. Kein Zelt, sondern eine Festhalle oder Bierhalle sogar, ganz korrekt. Die kommen als erstes, weil die natürlich den größten logistischen Aufwand haben. Und etwas später kommen dann die sogenannten Mittelbetriebe. Mhm. Das sind dann eben die Zelte, Kategorien 300, 400 Personen. Ja, und so wird es immer kleinteilig und natürlich auch immer enger auf der Wiesn. Also du musst deswegen schauen, dass du am Anfang wirklich Gas gibst, dass die Sachen gemacht sind, weil du immer weniger Platz hast. Die letzte Woche ist dann schon fast ein Spießrutenlauf durch die Wiesn.
Echt Wahnsinn, so viele Autos.
Genau. Ja, aber es ist schon viel einfacher geworden mit den Autos, weil nur noch bestimmte reinfahren dürfen durch die Einzäunung. Genau. Früher war ja das ganz schlimm, da war also so ein Mandelverkäufer gekommen, hat sie Bude aufgestellt, da waren zwar 8 Autos da gestanden.
Dann Radfahrer ohne Ende.
Die Radfahrer,
also es war eigentlich
durften
wirklich,
die noch früher durchfahren?
Ja, früher, weißt du das noch, da hat es auch die Busse gegeben, wo durch
das Sightseeing durch die Wiesn, also da war es schon
vogelwild. Das war schon heftig.
Es gab innen ja die Kantinen auch und die sind eigentlich am Rand, sodass also die Leute von außen auch reingehen können. Und früher war ja zum Beispiel am Röhmbrot-Zelt mittendrin gab es Kantine.
Früher war am Röhmbrot-Zelt mitten die Kantine, wo dann in der Nacht oder in der letzten Woche umgebaut worden ist zur Außenschenke.
Genau,
ja. Und da war ja früher der Kantinenbetrieb, war ja früher, denke ich, ein paar Jahre sogar am Sonntag erlaubt. Weißt du das noch?
Nee, das habe ich jetzt nicht mehr so. Am Sonntag, arbeite ich natürlich nicht.
Ja, hallo. Aber wie viele Jahre ist das her mit diesem Sightseeing? Schon ein bisschen, oder?
Aber viel länger als 10 Jahre oder so nicht, glaube ich.
Ah ja, okay.
Da war das schon noch. Ja. Also es hat sich eigentlich, das kam ja stufenweise, also es war gar nicht diese Thematik der Sicherheit, so wie sie heute war, sondern da ging es tatsächlich um die Arbeitssicherheit. Also am Anfang sind ja nur Zäune an die Eingänge gestellt worden, dass nicht jeder reinfahren kann. Die Wiesn als solches war aber noch offen. Also da sind natürlich die Radfahrer über die Wiesn drüber gefahren und.
Auch die Münchner Anliegenden, wo wir gewohnt haben.
Ja, die waren ja neugierig, wollten das auch mal sehen.
Ja, die sind in die Kantine gegangen und haben sich das alles angeschaut, den ganzen Aufbau.
Ja, und da war das natürlich schon spannend. Da sind die Radler, die sind ja dort durchgepfiffen wie die Weltmeister zum Teil.
Die Radlerfahrer sind mit hoher Geschwindigkeit durchgefahren, aber das Schlimmste war schon, wenn die Kindergärten gekommen sind.
Ja.
Die Kindergärten auf die Wiesn gekommen haben da beim Aufbau zugeschaut.
Auf einer Baustelle.
Durch die
Wiesn super. Gute Sicherheit da.
Ja, das war schon extrem. Da hast du schon aufpassen müssen.
Ja, klar.
Wenn du irgendwo beladen oder entladen hast.
Das beeinträchtigt euch ja auch total, wenn man da die ganze Zeit auf irgendwelche Leute
aufpassen ist.
Das Thema Unfall ist natürlich da ein großes Thema gewesen. Und deswegen hat sich das dann auch so immer mehr entwickelt, dass es wie eigentlich jede normale Baustelle in der Innenstadt, die ist natürlich eingezäunt.
Jetzt zum Glück.
Und deswegen ist es die Wiesn mittlerweile auch. Ne?
Ja, aber das sollte man schon ein bisschen an den Radweg arbeiten, der wohl
zwischen den
durchgeht. Das ist natürlich eine sehr belastende.
Genau, da ist ja ein Radweg, also als Schneise vor der Bavaria, der wird dann einmal pro Stunde aufgemacht.
Nein, das stimmt nicht ganz. Der wird von 6 Uhr bis 6.10 Uhr wird er geöffnet, dann von 7 Uhr bis 7.10 Uhr.
10 Minuten?
Ja, dann von 8 Uhr bis 8.10 Uhr und dann von 9 Uhr durchgehend bis 16 Uhr.
Ist es geöffnet, der Radweg?
Der ist der Radweg dann geöffnet, als wir von der
Wiesn
auf die alte Wiesn.
Genau, und der ist sozusagen der Radweg geschlossen.
Der ist geschlossen, da darf
aber
kein Radfahrer.
Aber für die Baustelle geöffnet.
Für uns ist sie geöffnet und
genau.
Die Radfahrer ist geschlossen.
Seid ihr denn schon mal jemals nicht fertig geworden mit irgendwas, dass ihr noch an dem offiziellen, also am Samstag arbeiten musstet?
Fertig geworden ist man bis dato immer. Ich denke, Thomas wird es nicht mehr so wissen, 1990 war ja der große Sturm in München und da hat es von Freitag auf Samstag von der Bräurosel die ganze Haupthallenplane runtergerissen. Da waren ca. 1990 auf der ganzen Wiesen zwischen 4.000 und 5.000 Quadratmeter Planen weg, oder wo der Wind aufgerissen hat. Da ist dann abends die Feuerwehr gekommen, hat die Bräurosel, die Planen befestigt mit Dachlatten und mit 120er Nägeln, wo alles keine Werte mehr gehabt hat. Dann hat man sich am Samstag alle zusammengerufen und hat neue Planen mit nach München genommen und hat am Samstag zur Früh um 6 Uhr zum Arbeiten angefangen.
Das war am Anstich Samstag.
Am Anstichtag, ja. Und am Mittag um 12 Uhr war in der Bräurosel die letzte Plane oben. Und 1988 war auch ein Wind in München und der hat dann das Weinzelt umgeworfen. Das war, das ist am Samstag aufgestellt worden, ist dann am Sonntag, glaube ich, Mittag oder Spätnachmittag durch den Windböe umgeworfen worden. Mhm. Man hat dann das Zelt am Montag wieder demontiert, hat die schadhaften Teile damals zur Firma Deuter reingefahren wieder, mhm, hat das Zelt wieder, die schadhaften Teile wieder ausgeflickt, sodass der TÜV einverstanden war, hat das Zelt dann wieder aufgestellt. Das Zelt hat aber am ersten Wiesensamstag auch aufgesperrt.
Wahnsinn. Ja, schau, das schafft ihr jetzt immer wieder. Das ist echt Wahnsinn alles. Aber muss das Zelt vom TÜV abgenommen werden? Ja. Ganz am, ja, Ende?
Der alles? TÜV, der kommt, wenn die ersten tragenden Teile, die Konstruktionsteile, mhm, auf die Wiesen kommen, dann rufen, jedes Zelt hat ja nicht den gleichen TÜV, das sind ja mehrere TÜV-Männer, die da vor Ort sind. Genau. Der ruft dann an und sagt, du, Toni, wenn stellst du das Zelt auf, mhm, oder das Zelt auf? Mhm. Und dann schaut ein Tag davor nach.
Okay.
Und tut dann das beanstanden, ja, oder und dann kann man aufstellen.
Also aber der nimmt das Endzelt ab.
Genau, es ist baubegleitend einmal der TÜV für die statischen Sachen. Wir haben natürlich, wir sind ja eine, formell gesehen, eine Versammlungsstätte. Mhm. Das heißt, wir haben eine Sicherheitsbeleuchtung, wir haben eine Sprachalarmierung, wir haben alle Notstrom und die Sachen werden, da gibt es für alle diese Sachen gibt es dann TÜV-Abnahmen. Mhm. Es gibt natürlich von den Stadtwerken Abnahmen, es gibt die Münchner Stadtentwässerung. Also du baust alle eigentlich ein komplettes Gebäude,
ja,
mit allen.
Die Hauptabnahme ist dann praktisch in der letzten Woche, mhm, wo halt die Feuerwehr ihren Rundgang macht und tut die,
genau,
Türen vermessen und dann ob die Türen oder schaut nach der Bestuhlung, ob, ja, alles richtig aufgestellt ist in gewissen Bereichen.
Aber jetzt mal blöd gefragt, das Zelt ist ja immer dasselbe. Da kommen ja immer dieselben Gegenstände, dieselben Maße, dieselben.
Jein. Es ist nicht? Im Detail immer ein bisschen anders.
Ja,
also im Grundsatz, ja, gleich, aber im Detail anders, so kann man es,
ja,
sagen.
Und deswegen müssen sie es jedes Jahr abnehmen.
Genau. Und das ist, ja, eben, du hast die, eben, der Toni sagt ganz richtig, die Feuerwehr ist eigentlich dann der Letzte in der Runde, wenn alles andere soweit gemacht ist, die dann alles durchgehen und nochmal schauen, ob eben Fluchtwege passen, Fluchtwegbreiten, ob die Bestuhlungen passen. Du machst da einen Bestuhlungsplan, in dem, mhm, alle Tische, Stühle nicht, sondern Bänke natürlich, mhm, auf der Wiesn drin sind und die kontrollieren das dann,
ja,
ob das auch so aufgestellt wird, mhm, wie es besprochen und geplant.
Man hat aber mittlerweile mit der Feuerwehr ein sehr gutes Verhältnis. Die kommen meistens 2 Wochen zuvor, gehen, mhm, grob durch und wenn irgendwas gravierend ist, machen sie schon, du schau da und danach, das,
genau,
ist irgendwas.
Genau.
Es geht halt.
Anders geht es,
ja, okay, nicht.
Ja. Das ist eigentlich auch wieder dieses Thema familiär. Es ist natürlich auch mit den ganzen Behörden, das ist wirklich ein, ich muss sagen, tolles Arbeiten. Ganz anders, als wenn du eine konventionelle Baustelle unterm Jahr hast. Da ist jeder halt, jedem ist klar, die Wiesen hat ein Datum und eine Uhrzeit, wo es losgehen muss.
Ja.
Und bis dahin müssen wir das schaffen und kriegen. Und da gibt es nicht irgendein Callcenter, wo du anrufst, sondern da kennt man sich und redet auch,
ja,
offen miteinander, was geht, was nicht geht. Wie löst, ja, man ein Problem? Und nicht nur die Vorschrift der Vorschrift willen, sondern wirklich,
ja, man löst vor Ort.
Zusammen, genau, gemeinschaftlich.
Genau.
Ja.
Das ist das Tolle eigentlich.
Gell? Wenn auch dann die ganzen Schausteller kommen, wenn sie einen Platz brauchen, die rufen zuvor an oder der Herr Listing sagt, du, genau, Toni, sagt, mhm, zu den Leuten, hier und da muss aufgeräumt werden, weil dann den Tag kommt der Schausteller so und so und das geht alles Hand in Hand.
Das macht es ja auch aus, also
das,
wenn man da hinkommt.
Das macht alles voneinander aus, sonst würde dieses Bauvorhaben ja nie fertig werden.
Klar, das geht ja auch nicht. Aber wie viele Mitarbeiter seid ihr da, wenn ihr da aufbaut?
Ich sage so, im Großen und Ganzen, Thomas, wenn ihr mit Zelt, bis das Zelt fix und fertig ist, mit Dekorateuren und Gas, Wasser und alles drum und dran, ca. 15 bis 20 Leute, denke ich, am Zelt beteiligt, ja, sein.
Pro Zelt?
Pro Zelt,
ah, ja, gut, mit Maler. Ja, ich würde sagen Kernmannschaft, aber, ja, sonst würde ich eher sogar 25,
ja,
bis 30,
dann kommt
die
dann noch
parallel laufen.
Ja. Da parallel der Braudienst dazu, wo halt Bestuhlung macht, separat. Mhm.
Und dann Schanktechnik.
Ja. Die Schanktechnik von der Brauerei her halt, ist so mit dem Ganzen zusammen so zwischen 25 und 30 Leute.
Ja, ja.
Und dann die letzten 2 Wochen kommen auch die Festwirte
Genau. Es wird immer voller.
Wird jeden Tag voller.
Gut, wie viele Mitarbeiter sind wir? 380 dann während der Wiesn?
Ja, genau. Es kommen ja dann die letzte Woche kommen die ganzen Einschreibungen,
die Bedienungen. Die ganzen Bedienungen und dann werden ja auch die ganzen Tanks befüllt.
Also normalerweise sind wir jetzt um die Zeit nicht so ruhig wie wir jetzt.
Ja.
Nein,
wir
sind schon
ein bisschen aufgeregt.
Was eigentlich voll traurig ist. Nächste Woche wird es losgehen, aber ja gut. Ja. Ich hatte letztes Jahr ein Bild mal auf Instagram gepostet, dass unsere Bühne, ich weiß nicht, ob das nur bei uns ist, ja schon im Boden drin ist. Die grabt ihr ja im Endeffekt einfach nur aus. Stattdessen wird zum Beispiel der Küchenboden komplett neu, wie nennt man das, ist es geteert?
Betoniert.
Ja. Heißt, wie viele Sachen sind da schon unter der Erde drin, also die man nur ausgraben muss?
Auf der Wiesn insgesamt.
Die ganzen Fundamente befinden sich auf der Wiesn, von den Zelten her.
Also wo die Zelte stehen, das ist fix vorgegeben, das ist im Boden eingelassen. Ja,
hat jedes Zelt seine vor Ort betonierten Fundamente, danach sind die Musikbühnen sind.
Bei jedem Zelt sind die drin?
Nein, das sind unterschiedliche Zelte.
Wobei das hat damit in der Regel zu tun, dass die Bühnen nicht zu hoch werden, dass praktisch, da ist dann Meter oder anderthalb Meter eine Vertiefung, dass praktisch die Technik oder auch Umkleiden zum Beispiel, dass sowas unter der Bühne noch platziert werden kann und die Bühne eben nicht dann 3 Meter hoch ist.
Musik und alles. Ja. Und dieser Kies von den Musikbühnen wird dann ausgekoffert und wird dann dementsprechend in den Zelten, wo diese Musikbühnen haben, der Kies wird dann in den Zelten hergenommen für den Kirchenbeton.
Zum Ausgleichen.
Zum Ausgleichen.
Ja, genau. Also es ist so, die Wiesn ist, wenn man jetzt einfach oberflächlich drüber schaut, ist das ein gerader, großer, glatter Platz. Das täuscht aber. Wir haben also zum Beispiel im Paulaner-Festzelt haben wir von der Wirtsbudenstraße hinter Richtung Schützenfesthalle 70 cm Gefälle, die wir ja im Endeffekt ausgleichen müssen.
Das muss man ausgleichen, was alles waagrecht ist.
Oh wow, okay, das wusste ich auch nicht.
Also da ist, man muss da ganz schön viel tricksen, dass es dann am Ende.
So einfach ist es nicht. Das kann nicht jeder so schnell ein Zelt aufbauen. Oder in dieser Zeit.
Ihr seid ja auch geübt, ihr macht das jedes Jahr. Ihr habt ganz viel Erfahrung. Euer Team weiß es ja, wie es funktioniert eigentlich.
Ja.
Sollte es auf jeden Fall. Wie ist es denn, wenn ihr neue Leute habt? Ist es da ein Unterschied? Merkt ihr da, dass das schwieriger ist?
Die Akteure wechseln, aber es sind ja ist immer eine Kernmannschaft da und erfahrene Hasen natürlich. Mhm.
Ne? Die Kernmannschaft ist da und die bringen dann meistens junge Leute mit oder jüngere Personal. Die müssen ja auch die Leute anlernen, da wenn sie mal in Rente gehen, dass die anderen das weitermachen können.
Ja. Auch wir haben es mal gelernt. Wir haben es auch nicht in
die Wiege.
Du hast es vielleicht ein bisschen in die Wiege gelegt gekriegt, ich nicht.
Du bist mit reingewachsen.
Ja, mein Opa ist ja damals, wo er bei der Firma Deuter angefangen hat, mit dem Motorrad von Dasing oder von Harthausen nach München gefahren zum Arbeiten.
Mhm. Um auf der Wiesn dann aufzubauen, meinst du?
Ja, da hat er beim Paulaner-Zelt angefangen, mein Opa.
Ah,
hat beim Paulaner-Zelt angefangen, Fußboden zu legen. Dann haben wir 1, 2, 3 Jahre den Fußboden gelegt und dann haben wir hinten mit der Schützenhalle angefangen, wo damals der Wickerl Hagen noch gehabt hat und wo der Wickerl Hagen dann zu Löwenbräu rübergekommen ist, zur Löwenbräu-Festhalle, haben dann wir mit dem Wickerl Hagen das Löwenbräu-Zelt aufgebaut. So ist es angefangen.
Also der Ursprung war Paulaner.
Ja, ich merke die ganze Zeit. Ich hatte ja auch ein Interview mit Maximilian Fiesbach, der unsere Krüge designt hat. Der hat auch gesagt, der erste Auftraggeber war Willi Kreitmeier vom Paulaner.
Mhm.
Und irgendwie, also das ist ja super, das wusste ich alles gar nicht.
So kommt das alles raus.
Genau. Siehst du, hier ist die Basis.
Da
gut, dass wir das machen.
Hier schließt sich alles.
Ist euch denn irgendwann mal irgendwas richtig Lustiges oder was Schlimmes oder was Unerwartetes, was nicht hätte sein sollen, passiert, was ihr erzählen könnt und dürft?
Wo das mit dem in Amerika war, mit den Tauern-Thema, da haben wir auf der Wiesn dann nur so weit arbeiten dürfen, dass es notfalls losgehen kann. Man hat sich ein bisschen zurückgestellt damals in der damaligen Zeit.
Gebremst worden. Ne?
Was ist da passiert in Amerika?
Wie der Anschlag war.
Ach so, genau.
Da haben wir schon auf der Wiesn ein bisschen gedämmt gearbeitet, dass halt nicht.
Ja, das war quasi noch vor meiner Zeit. Da habe ich gerade den Lockerberg aufgebaut. Da war gerade Baustelle Lockerberg.
Ja, aber da war schon was.
Bei dir auch nicht?
Na, schon war nichts raus.
Ihr dann unter dem Wiesnbetrieb sind dann manchmal so technische Highlights.
Was ist denn da passiert? Erzähl doch mal. Ich habe letztes Mal schon angekündigt, dass alles so gut war.
Ja, also es ist uns tatsächlich, also wir haben mal umgestellt auf Zentraltanks mit der Kohlensäure.
Mhm.
Und dann hat sich herausgestellt, dass diese Tankfüllanzeigen sehr tricky sind. Und ich bin da durch die Schenken und eigentlich alles gut. Und plötzlich kriege ich einen Anruf von einem der Schankkellner, Kohlensäure ist aus.
Oh,
das
super.
Gibt's ja nicht. Schau auf diese Tankuhr. Der zeigt noch halb voll an, aber leer. Und dann, ja, dann ist wieder dieser familiäre Aspekt gekommen. Dann bin ich nämlich zu den umliegenden Zelten getingelt und habe mir Kohlensäureflaschen geliehen.
Ausgeliehen?
Dass halt für den Tag einfach noch das Bier läuft. Also das Bier ist nicht ausgegangen, aber die Kohlensäure. Ohne Kohlensäure hat es halt auch nicht funktioniert.
Super.
Und genau, aber das hat funktioniert dank unserer unmittelbaren Nachbarn. Ich habe von ihm ein paar Flaschen bekommen und am nächsten Tag gab es dann wieder, es kam eine frische Lieferung und dann haben wir den Rest der Wiesen wieder mit konventionell mit Flaschen Kohlensäure gemacht. Und ja, jetzt haben wir noch viel größere Tanks für die Kohlensäure. Ja. Auch da ist schon ein Highlight passiert. Da ist nämlich mal ein Sicherheitsventil hat nicht mehr geschlossen. Dann, die werden in der Nacht befüllt, die Kohlensäure-Tanks. Und dann hat der abgeblasen und dann war am Samstag um 11 Uhr keine Kohlensäure mehr da.
Ja.
Na, und super. Dann ist aber auch wieder eben, du hast einfach Leute, die du kennst, die du direkt ansprechen kannst. Um 11 Uhr kannst du mit keinem Fahrzeug mehr auf die Wiesen fahren. Haben dann eben auch wieder Flaschen, Ersatzflaschen bringen lassen. Haben die dann von der Bavaria oben runtergetragen mit den ganzen Küchenhelfern, um dann auch wieder so eine Notversorgung auf die Beine zu stellen.
Das weißt du noch, wo die größte Aktion war, wo der Glöckle gebrannt hat?
Der Glöckle, ja. Das ist
gebrannt?
Ja, ja, hat gebrannt. Auf den Wiesen gebrannt, da haben wir den Glöckle auf den Wiesen demontiert. In einer Nacht.
Wie?
Das ist schon lange her. Ja.
Das ist schon lange her. Ja.
Aber was ist da passiert? Es hat einfach angefangen zu brennen und dann...
Da habe ich in der Früh um 3 oder 4 einen Anruf bekommen vom Nachtwächter, dass der Glöckle brennt und da war angeblich ein Kurzschluss an der elektrischen Anlage, wo sie gesagt haben oder irgendwas.
Genau. Da stand übrigens noch nicht neben dem Polaner-Zelt, weil jetzt steht er
neben
dem
Polaner-Zelt. Da war damals gestanden wie ein Schattenhammel-Zelt und dann ist der Glöckle, glaube ich, so viel, dass man sich erinnern kann, ganz eingezäunt worden. Und dann sind wir in der Nacht um 1 Uhr mit Backer gekommen. Haben das Ganze entsorgt praktisch.
Also das war nicht mehr zu benutzen, das
Gebäude? Nein,
das
ist dann entsorgt worden, abgerissen worden praktisch, auf Deutsch gesagt. Und da ist unten der ganze Platz, da war glaube ich noch ein Keller unten drin, der ist dann aufgekiest
so
worden.
10, so 9, irgendwie so in der Range muss das gehen.
Ja, in der Richtung. Und dann ist am nächsten Tag, hat die Spatengruppe den Platz vom Klöckle-Werner bekommen zum Bestuhlen. Und dann ist die Wiesen geraus.
Heißt du, denen ist die Wiesen ausgefallen dann für das Jahr?
Für den Glöckle-Werner schon. Das war ja unter den Wiesen. Der hat unter den Wiesen gebrannt. Ich glaube, das letzte Wochenende oder irgendwas, im mittleren Wochenende war das.
Ach so.
Das war kurz vor Ende war das.
Also das war gar nicht vor der Wiesen beim Aufbau,
sondern war unter den Wiesen.
Das
war während der Wiesen war das.
Stell dir mal vor, wir kriegen einen Anruf, das Zelt brennt oder so. Ich glaube, ich würde sterben.
Das hat dann auch alles funktioniert. Da sind wir nachts um 1 mit schweren Maschinen gekommen, haben das dann abgebaut. Unter Aufsicht von Polizei und Feuerwehr war vorhanden.
Ja.
Und dann ist es bis zu frühen Morgenstunden und war das erledigt.
Ja, da ist vielleicht auch noch interessant zu sagen, dass ja auch sehr viel in der Nacht läuft natürlich in der Wiesen. Der Abbau der Wiesen beginnt ja auch wirklich schon unmittelbar eigentlich nach Festende.
Nach 2 Uhr fangen wir an.
Nach dem letzten Tag meint ihr?
Nach dem letzten Tag.
Von Sonntag auf Montag, in der frühen 2 fangen wir an mit unseren ganzen Container vor Ort anzuliefern. Da haben wir dann einen Stellplatz von Herrn Listing bekommen, hinten auf der alten Wiesen, wo wir dann die Container, die leeren Container, alle puffern. Und dann tun wir die 3 Tage später von der alten Wiesen rüberfahren auf das ganze Festgelände und tun die ganzen Zelte mit ihren leeren Containern bespeisen, dass die Abbaufirmen wie Braudienst und alles das einlagern können, die ganzen Krugregale, alles was in sich in die Container befindet, müssen da zügig rüberkommen, dass der ganze Zeltabbau nicht in Stocken kommt.
Genau. Heißt, ihr nehmt alle Sachen mit, auch das Kücheninventar, die Teller, die...
Wir haben...
Ja, unterschiedlich. Also ein Teil ist bei Fletschacher gelagert, ein Teil machen die Zelte selber auch. Und ja, es ist eine bunte Mixtur eigentlich. Ne? Und jeder will dann natürlich sofort ran.
Sofort ran, weil also, die Zeit... Zeitweise beim Abbau drängt ja auch die Zeit und der wichtigste Aspekt beim Abbau ist da auch, dass man das Wetter ausnutzt, dass man die ganzen Planen trocken runterbringt.
Mhm,
die kleinen Planen kann man ja nicht trocknen. Die müssen alle trocken runterkommen.
Ja. Aber so ein Capio-Zelt ist auch echt eine Idee mal wert.
Haben wir schon gehabt.
Habt ihr echt?
Ja.
Warum habe ich das alles nicht mitbekommen?
Du warst halt noch zu jung. Da wird einem wieder klar, wie alt man eigentlich ist.
Nein, ich damit nicht sagen.
Hackerzelt
Ja, also ist Paulana auch.
Keine Plane?
Paulana, auf der Seite Wirtsbudenstraße haben wir ein Cabrio-Dach auch. Das war, ist praktisch ein Teil, der 5-Meter-Achse ist dann verschiebbar.
Wie Rollladen.
Wie ein großer Rollladen.
Und dann konnte man das auf und zu fahren.
Konnte man auf und aus den Himmel schauen. Ja. Genau. Und das war eigentlich beim Reuterer. Die haben es als erstes gemacht.
Hock hat es zum ersten gehabt, ja.
Aber jetzt mal ganz kurz, jetzt gibt es es nicht mehr. Jetzt
wüsste ich keins. Gell?
Und warum haben wir das nicht mehr? Ich finde das so toll.
Wobei, es hat auch einen gewissen Zugeffekt. Also ich weiß, dass ich es immer wieder habe zumachen müssen, weil sich dann Leute beschwert haben, dass es zu sehr zieht wieder. Also das gesunde Mittelmaß zu finden, das ist gar nicht so leicht.
Das ist nicht so leicht.
Ja, genau. Aber also Luftbelüftung ist in den Zelten eigentlich auch ein Riesenthema. Gerade wenn du eine Wiesen hast, wo es viel regnet. Die Planen sind dann gesättigt irgendwann, dann tropft es ab.
Wenn die Planen natürlich von außen nass werden und dann kommen auch die ganzen Gäste auch mit Regenschirmen, da kommen auch
Luftfeuchtigkeit
rein. Und dann ist die Luftfeuchtigkeit nicht mehr, ist der Luftaustausch nicht mehr da und dann fangen dann die Planen zum Tropfen an.
Also ich habe es auch erlebt, wo wirklich die Leute dann in der Haupthalle mit Regenschirmen da sind.
Aber eigentlich haben wir meistens Glück mit dem Wetter, deswegen kommt es eher weniger vor.
Das Wetter hat bis die letzten Jahre immer passt.
Und ich wette auch, nächste Woche, wenn die Wiesn losgeht, wird jeden Tag Sonnenschein sein.
Hey, ich würde bloß sagen, dass die nächsten zwei Wochen relativ sehr gut Wetter noch sein sollte.
Doch gemein. Wir sind jetzt schon relativ am Ende. Meine letzte Frage, die ich jeden frage, ist, wie ist denn eure Meinung, dass die Wiesn nächstes Jahr stattfindet?
Gute Frage.
Gute Frage, sehr gute Frage.
Also ich hoffe natürlich, dass sie stattfindet.
Ich auch, ja.
Und am besten auch in alter Manier, weil so eine halbe Wiesn, weiß ich nicht so recht.
Nee, das ist auch nichts.
Ganz oder gar nicht. Sag einfach, Hoffnung nicht aufgeben.
Hoffnung nicht aufgeben, muss ich auch sagen.
Der Mensch ist anpassungsfähig, also irgendwie werden wir es schon denken.
Ich denke, jetzt wird heuer mal sein, wie wird es für die Christkindlmärkte ausschauen.
Auch das,
ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt.
Da seid ihr ja auch dabei, also da baut ihr ja auch relativ viel
auf. Nein, wir bauen da nur den vom Abelsiege den Eiszauber auf.
Ach so,
den bauen wir auf, der ist auch uns eingeladen.
Aber riesig. Und wenn das stattfindet, können wir hoffen, dass es eventuell in eine gute Richtung geht.
Der
Winter wird es zeigen, dann wird noch die nächste Schnittstelle sein, denke ich auch nächstes Jahr dann das Frühlingsfest, wie das geht. Oder
ja, das steht und fällt natürlich mit diesen, Corona-Zahlen, sage ich mal. Ja, genau. Ganz klar.
Na gut, dann hoffen wir weiter. Wir
ich
müssen
denke
es so
auch
nehmen.
Ich glaube, die tun auch schon spekulieren, dass das was mit der Duld gemacht wird, oder?
Ja, ich habe jetzt noch nichts mitgekriegt.
Ich habe auch noch nichts mitbekommen. Es wäre ein Anfang. Es wäre auf jeden Fall ein bisschen Lebensgefühl, was wir wieder bekommen.
In jedem Fall. Und ich sage, wir hoffen jetzt einfach mal, dass es doch nur eine bessere Grippe ist und dass es dann sich alles wieder zum Guten wendet.
Ja, das ist gut. Das ist der perfekte Schlusswort.
Dass alles wieder gut wird.
Ja gut, dann vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel dazu gelernt.
Dankeschön.
Und
In diesem Sinne, dann auf eine friedliche Wiesn.
Dieses Jahr nicht.
Nicht so ganz, aber friedlich in den
Wirtshäusern. Auf Wiesn, auf Wiesn.
Genau.
Ja. Ich hoffe, ihr kommt nächste Woche zu uns vorbei und dann stoßen wir an am Essentag.
Wir kommen natürlich vorbei.
Gut, danke.
Also, ciao.
Wiedersehen.